Lass uns noch kurz beten vor der Predigt. Vater, wir danken dir, dass wir miteinander jetzt Gottesdienst feiern dürfen und wollen dich bitten, dass du zu uns redest durch dein Wort und dass du nicht nur unseren Gottesdienst hier segnest, sondern alle anderen in dieser Stadt und auf der ganzen Welt, dass Menschen dich neu erkennen und ermutigt und erfreut werden durch deine Gegenwart. Amen. Wir beschäftigen uns in unseren Gottesdiensten und in anderen Gemeindeveranstaltungen schon eine ganze Weile mit diesen zwei Buchstaben, EV. Das steht für das Wort Evangelisation. Bei unserer letzten Gottesdienstwerkstatt im Mai hat uns Fabian Herwig folgenden Satz zu vervollständigen gegeben. Bei EV fühle ich, und jetzt werde ich mal die Antworten einblenden, die von verschiedenen Leuten dann kamen, die an dieser Werkstatt teilgenommen haben. Unsicherheit, Spannung, ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht genug tue, Druck, ein Müssen, schwierig, wie ich das umsetzen kann. Und das ist, glaube ich, der letzte Punkt. Bei EV fühle ich mich blank und gefordert. Wir spüren aus diesen Antworten eine gewisse Ratlosigkeit, vielleicht auch eine Resignation, wie man an dieses Thema herangeht. Das liegt mit daran, dass wir es mit einem schwierigen Umfeld zu tun haben, wenn wir versuchen, diese Botschaft von Jesus Christus Menschen weiterzusagen. Ich habe vorgestern den aktuellen ARD-Deutschland-Trend mir mal angeguckt, speziell zu diesem Thema. Und da steht drin, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung heute sehr kritisch gegenüber Religion und Glaube eingestellt ist. Es gibt noch eine Studie von der Bertelsmann-Stiftung, die ein etwas differenzierteres Bild uns gibt. Und zwar ging das um die Frage, welche Rolle spielt der Glaube in der modernen Gesellschaft? Diese Studie wurde nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern durchgeführt. Laut dieser Studie bezeichnen sich immerhin noch 78% der Deutschen als religiös. Wobei das nicht sehr viel zu bedeuten hat. Religiös ist ja ein sehr weit gefasster Begriff. In Ostdeutschland sind nur noch 36%. In Westdeutschland geben 70% an, einer Kirche anzugehören. In Ostdeutschland nur noch 25%. Diese Zahlen stammen übrigens aus dem Jahr 2014, also die Prozentzahlen dürften noch etwas weiter heruntergegangen sein. Aber selbst im Westen, wo viele Menschen von sich angeben, jetzt religiös interessiert zu sein, rangiert das Interesse an Religion ziemlich weit hinten. Es gibt eine ganze Reihe von anderen Themen, die weiter vorne stehen im Fokus der Menschen heute. Und die werden hier aufgezählt in dieser Studie, da steht an erster Stelle Familie. Dann kommen Freunde und Freizeit. Gefolgt von Beruf und Politik. Religion und Glaube bilden das Schlusslicht. Besonders bei den unter 30-Jährigen ist das Interesse an Religion gering ausgeprägt. Und dieser Trend wird sich ja fortsetzen, da religiöses Wissen in der Erziehung immer weniger vermittelt wird. Viele junge Menschen kehren nach der Konfirmation dem Glauben ihren Rücken zu. Sie kommen mit ganz anderen Einflüssen in Berührung und für sie ist der Glaube einfach nicht mehr relevant. Manche von ihnen merken später, dass sie etwas brauchen, das ihnen Halt gibt und woran sie glauben. Und sie machen sich auf die Suche. Aber die wenigsten von ihnen gehen in christliche Kirchen, um dort Antworten zu finden auf ihre Fragen. Interessant war auch hier ein Interview im Rahmen dieser ARD-Themenwoche mit einer jungen Frau, die genau diesen Weg gegangen ist. Nach ihrer Konfirmation ist sie von der Kirche weggegangen und da fing sie an, neu zu suchen. Und sie hat von sich gesagt, an den Gott der Bibel glaube ich nicht mehr. Ich glaube, dass Gott überall ist und dass er nicht in irgendeinem Raum auf mich wartet. Von daher glaube ich nicht an die Institution Kirche. Also man bringt Kirche nicht unbedingt mit Jesus in Verbindung, sondern mit irgendwelchen Räumlichkeiten. Und da denkt man, die brauche ich eigentlich nicht, um Gott zu begegnen. Aber ich glaube, dass es etwas gibt, das über uns wacht und ein Stück weit lenkt, was wir tun. Mein Glaube an sich spielt keine entscheidende Rolle in meinem Leben. Aber die christlichen Werte sind für mich wieder mehr in den Vordergrund gerückt. Dass ich mir mehr Gedanken mache über Nächstenliebe, das äußert sich zum Beispiel so, dass ich meinen Kopf nicht gedankenlos durchsetze, sondern mir Gedanken mache, wie sich mein Gegenüber dabei fühlt. Also diese Studie der Bertelsmann Stiftung zeigt, dass viele Menschen heute Interesse haben an religiösen Fragen, dass sie sich gerne an Werten orientieren wollen, aber zugleich auf Abstand gehen zur Kirche und zum christlichen Glauben. Das ist das Umfeld, mit dem wir heute zu tun haben, und wir werden vergeblich darauf warten, dass diese Leute in eine christliche Gemeinde gehen, um Antworten zu finden auf ihre Fragen. Wir müssen wieder wie die ersten Christen zu den Menschen gehen, so wie Paulus es tut. Ich komme nochmal jetzt zurück auf den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief. Auf den ersten Blick scheint er nicht sehr viel mit dem Thema Evangelisation zu tun zu haben. Ich blende den Text noch einmal ein. Okay. Da spricht er von diesem Amt, von der Barmherzigkeit, dass er nicht müde wird. Es ist nicht unbedingt zu erkennen, dass das mit Evangelisation zu tun hat, aber wenn man den Text genauer hinschaut, werden wir einige Bezugspunkte finden, die uns weiterbringen in unseren Überlegungen. Zunächst mal zum Paulus selbst. Paulus war ja einer der größten Evangelisten in der Geschichte der Urchristenheit. Er war derjenige, der das Evangelium in fast allen damals bekannten Provinzen des römischen Imperiums getragen hat. Durch ihn wurde das Evangelium in vielen Städten und Ortschaften bekannt. Und durch ihn, das finde ich interessant, fanden Menschen aus sehr unterschiedlichen Gesellschaftsschichten zum Glauben. Heute findet man in den Gemeinden meistens Menschen so aus der Mittelschicht, die zum Glauben gekommen sind und Kirchen besuchen. Bei Paulus war es so, dass sowohl sehr reiche, einflussreiche Leute zum Glauben kamen, als auch arme Hafenarbeiter zum Beispiel in Korinth. Das war nicht begrenzt auf eine bestimmte Gesellschaftsschicht. Und hier schreibt Paulus darüber über das, was ihn zu seinem Dienst motiviert und ermutigt, obwohl er ja genauso viele Probleme hatte wie wir heute. Es gab genauso viel Skepsis und Anfeindung, wie wir heute erleben. Und er spricht, und das finde ich sehr interessant, über seine innere Haltung, mit der er an diese Aufgabe herangeht. Und darin können wir doch eine ganze Reihe von wertvollen Hinweisen für uns finden, wie wir heute evangelisieren können. Also zur ersten Frage, was hat Paulus in seinem Dienst motiviert und ermutigt? Paulus schreibt in diesem Text hier, darum, weil wir dieses Amt haben, nach der Barmherzigkeit, die uns widerfahren ist, werden wir nicht müde. In manchen Übersetzungen heißt es, werden wir nicht mutlos. Paulus lebte seinen Glauben in einer großen Dankbarkeit gegenüber der Barmherzigkeit Gottes, die ihm widerfahren ist. Und ich finde es gut, dass er das so hier ausdrückt, die uns widerfahren ist. Er hat das ja nicht gesucht, diese Barmherzigkeit Gottes. Er war ein großer Fanatiker, der die Gemeinde verfolgt hat, aufgrund seines jüdischen Glaubens, weil er meinte, das ist eine Sekte, die den Glauben gefährdet. Er war nicht auf der Suche nach der Gnade Gottes. Ihm ist diese Gnade widerfahren, gegen seinen Willen praktisch. Und das hat ihn zutiefst geprägt, diese Dankbarkeit gegenüber der Gnade, die er nicht verdient hat. Ich blende noch einen anderen Text ein. Aus seinem ersten Brief an Timotheus, Kapitel 1, die Verse 12 und 13. Darin schreibt Paulus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht hat und für treu erachtet hat und in das Amt eingesetzt hat. Mich, der ich früher ein Lästerer und ein Verfolger und ein Frevler war. Also ganz schonungslos beschreibt er sein Leben, bevor Jesus ihm begegnete. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Diese frühere Geschichte von Paulus als Verfolger der Gemeinde, das stand ihm immer vor Augen. Gott hat ihn zum Apostel und Evangelisten berufen, nicht weil er so ein toller Mensch war, trotz seiner Feindschaft gegen alles, was mit dem Namen Jesus zu tun hatte. Und Paulus war sich dessen bewusst: Ich habe meinen Glauben und meine Berufung zum Apostel allein Gottes Barmherzigkeit und seiner Gnade zu verdanken. Und diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes hat ihn geprägt und motiviert, anderen davon zu erzählen. Er konnte gar nicht anders. Und diese Erfahrung hat ihm auch die Kraft gegeben, bei all dem, was er erfahren hat, an Schmähung, an Verleumdung, auch manchmal innerhalb der Gemeinden, dass man ihm bezichtigt hatte, alles Mögliche und verleumdet, dass er trotzdem nicht mutlos wurde. Trotz der Verfolgung. Paulus wurde oft ja gesteinigt, erhielt viele Geißelhiebe, man hat gedacht, er ist schon tot, ließ ihn irgendwo vor der Stadt liegen und sofort stand er wieder auf, ging in die Stadt zurück, um weiter zu verkündigen. Also es ist einfach unglaublich, was dieser Mann zustande gebracht hat. Er ist daran geblieben, er ließ sich nicht davon abhalten, das Evangelium zu verkündigen. Und das, was ihn motiviert hat, war einfach diese Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes. Ich habe es nicht verdient, dass ich an Jesus glauben darf. Das ist allein seine Gnade, die mir widerfahren ist. Ich möchte euch noch von einem anderen Menschen erzählen, der so ähnlich geprägt war wie Paulus. Ich lese diese Tage die Autobiografie einer ungarischen Jüdin, die als junge Frau die Zeit der Judenverfolgung in Ungarn erlebt hat. Das war die Zeit der Nazi-Herrschaft. Sie war sehr künstlerisch, sehr begabt, sie studierte in Wien und in Budapest Kunst. Und durch Freunde aus diesem Künstlermilieu in Budapest kam sie in Kontakt mit okkulten Kreisen. Das sind also Menschen, die sich ganz bewusst auf das Dämonische einlassen. Sie nahm teil an spiritistischen Sitzungen, in denen man dann Geister von Verstorbenen oder Dämonen rief, um von ihnen etwas über die Zukunft zu erfahren. Und sie war ein sehr gefragter Mensch in diesen Kreisen, weil sie die Gabe hatte, man nannte diese Menschen ein Medium. Sie hatte die Gabe, mit diesen Geistern in Kontakt zu treten. Aber nach kurzer Zeit merkte sie, dass sie nicht diejenige war, die diese Geister rief, sondern es waren die Geister, die über sie herrschten. Die Geister benutzten sie als Medium. Und sie kriegte ganz schreckliche Albträume. Und hörte immer wieder Stimmen, die sie zum Selbstmord drängten. Sie war total verzweifelt. Und während dieser Zeit nahm sie eine Freundin mit zu einem amerikanischen Ehepaar, die in Budapest als Missionare tätig war. Durch diese Leute lernte sie das Evangelium kennen und fand zum Glauben an Jesus Christus. Und sie erlebte dieses Wunder, dass der Glaube an Jesus sie frei macht von okkulten Bindungen, von diesen schrecklichen Albträumen und von den Selbstmordgedanken. Sie war so überwältigt von dieser Erfahrung der Liebe Gottes, dass sie nicht anders konnte, als überall hinzugehen und Menschen von diesem Jesus zu erzählen. gerade auch Leute aus ihrem Volk, die ja nicht unbedingt offen gegenüber dem christlichen Glauben waren. Und obwohl sie als Jüden sehr stark gefährdet war in der Öffentlichkeit, denn wenn man sie erwischt hätte, wäre sie ja sofort in ein KZ und ins Gefängnis gekommen, ist sie überall hingereist, in alle Dörfer und Städte, bis über die Grenze nach Russland, um Menschen von dem zu erzählen, was sie erfahren hat, von der Güte Gottes. Rose, so heißt diese Frau, landete später in Auschwitz und in Bergen-Belsen. Aber wie durch ein Wunder überlebte sie diese KZs. Sie wanderte nach ihrer Befreiung nach Israel aus und wurde dort zu einer Botschafterin des Evangeliums unter ihrem Volk. Aber sie kam auch immer wieder nach Deutschland, um gerade den Menschen, die so viel Leid ihrem Volk angetan hatten, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Sie war sogar einmal in Bernhausen und zu einem Frauenfrühstück, dort war meine Frau. Und von ihr haben wir diese signierte Autobiografie, die ich jetzt nach vielen Jahren mir vorgeknöpft habe, um sie zu lesen. Unheimlich spannende Geschichte. Noch einmal, die Triebfeder bei dieser Frau für dieses Handeln war genauso wie bei Paulus die Dankbarkeit für die erfahrene Barmherzigkeit Gottes. Wenn wir von dieser Dankbarkeit erfüllt sind, dann ist das Evangelisieren nicht mehr ein Muss, das uns unter Druck setzt, sondern ein ganz natürlicher Ausdruck unseres Glaubens. Die zweite Frage, auf die wir durch diesen Text herangeführt werden, ist die Frage nach der inneren Haltung, in der dieser Dienst geschieht. Wie war das damals bei Paulus? Aus welcher Haltung heraus hat er seinen Dienst getan? Ich lese den entsprechenden Vers dazu. Er schreibt, wir haben uns losgesagt von schändlicher Heimlichkeit und gehen nicht mit List um, verfälschen auch nicht Gottes Wort, sondern durch Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns dem Gewissen aller Menschen vor Gott. Paulus meidet jede Heimlichkeit in seinem Dienst. Das heißt, das, was er predigt, das lebt er auch vor. Sein Leben ist wie ein offenes Buch, in dem man das Evangelium lesen kann. Er geht nicht mit List ans Werk, um Menschen einzufangen, indem er ihnen zum Beispiel falsche Versprechungen macht. Wir hören das ja heute oft in manchen Kreisen, dass man sagt, komm zu Jesus und dann bist du all deinen Problemen und Nöten los. Du kennst keine Krankheit mehr, du hast immer Erfolg. Und das stimmt einfach nicht. Wenn wir Menschen auf diese Art und Weise zum Glauben bringen, dann werden sie nachher wieder enttäuscht abspringen. Paulus geht nicht mit List um. Ein anderes Wort aus dem ersten Brief von Paulus an die Thessalonicher lässt uns noch etwas tiefer blicken in die innere Einstellung, mit der er seinen Dienst tat. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten umgegangen, wie ihr wisst, noch mit versteckter Habsucht. Gott ist Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre gesucht bei Leuten, weder bei euch noch bei anderen, obwohl wir unser Gewicht als Christi Apostel hätten einsetzen können, sondern wir sind unter euch mütterlich gewesen. Wie eine Mutter ihre Kinder pflegt, so hatten wir Herzenslust an euch und waren bereit, euch nicht allein am Evangelium Gottes teilzugeben, sondern auch an unserem Leben. Denn wir hatten euch lieb gewonnen. Paulus hat der Versuchung widerstanden, seine Stellung als Apostel zu nutzen, um sich Vorteile zu verschaffen und ein hohes Ansehen bei Menschen zu erlangen. Vor allem aber hat er die Menschen, denen er das Wort Gottes verkündigte, ins Herz geschlossen. Darum hat er ihnen nicht allein das Evangelium in Worten gepredigt, sondern er hat sein Leben mit ihnen geteilt. Er schreibt hier, wir haben euch Anteil gegeben an unserem Leben. Paulus ist nicht einfach so en passant bei den Leuten vorübergegangen, hat ihnen kurz ein Wort gepredigt, ist weitergegangen. Er blieb oft monatelang, in manchen Orten in Ephesus über 2 Jahre, lebte mit den Menschen, diente ihnen. Er schreibt oft von sich, dass er ein Knecht, ein Sklave war. So hat er sich verstanden. Und er ließ die Menschen an seinem Leben teilnehmen, damit sie auch durch sein Leben erkennen, was Jesus bewirkt. Paulus wusste sich bei seinem Dienst auch an das Wort Gottes gebunden. Er wollte dieses Wort unverfälscht weitergeben und die Wahrheiten der Bibel offenbaren. Denn allein dieses Wort hat die Kraft, Menschen zu retten. Und das führt uns zur letzten Frage, wenn wir vom Wort Gottes reden, von das Paulus unverfälscht weitergeben wollte. Was ist eigentlich der Inhalt der Botschaft, die er weitergegeben hat, die wir im Evangelisieren weitergeben wollen? Ich lese noch einmal einen Vers aus diesem Predigtext, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Die gute Nachricht, die Paulus verkündigte, hatte also Jesus als ihre Mitte, als ihr Zentrum. Vor allem seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Ich lese dazu noch einen Vers aus 1. Korinther Kapitel 15. Zwei Verse sind es. Das uns deutlich macht, was der Inhalt des Evangeliums war. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Paulus hat also dieses Evangelium nicht selber ausgedacht. Er hat das weitergegeben, was er empfangen hatte. Er sagt hier nicht deutlich, ob er das von Jesus direkt oder von den Aposteln empfangen hatte, diese Botschaft, die er weitergibt. Das Geschehen von Karfreitag, also der Tod Jesu am Kreuz und Ostersonntag, seine Auferstehung, das stand im Mittelpunkt der Verkündigung der Apostel und der ersten Christen. Und das steht auch durchweg so, wenn wir die Apostelgeschichte uns einmal anschauen. Das war die Mitte, das Zentrum ihrer Botschaft. Christus für unsere Sünden gestorben, begraben und am dritten Tag auferstanden, so wie es von den Propheten im Alten Testament im Voraus gesehen und verkündigt wurde. Das ist Paulus wichtig, dass er sagt, das, was ich verkündige, geschieht in Übereinstimmung mit der Schrift, mit dem Wort Gottes. Wir erleben heute vielfach eine Verschiebung dieser Mitte des Evangeliums. Andere Inhalte treten ins Zentrum. Nächstenliebe, Toleranz, Freiheit zu selbstständigem Denken, sich kritisch engagieren, die Welt hinterfragen. Diese Worte habe ich immer wieder gehört bei den Sendungen, gerade zum Jubiläum der Reformation im Zusammenhang mit Luther. Das seien die Werte, die Luther vermitteln wollte. Das sei die Reformation. Das sind natürlich großartige Werte, die hier verkündigt werden. Ich habe nichts dagegen. Nächstenliebe und Toleranz, die brauchen wir ja für unser Zusammenleben, ohne die es keinen Zusammenhalt geben würde in der Gesellschaft. Sich kritisch engagieren, die Welt hinterfragen, das brauchen wir auch, wenn wir uns in unserer Persönlichkeit weiterentwickeln wollen. Aber trotzdem, das ist nicht die Mitte des Evangeliums, das ist nicht das Spezifische am Evangelium. Paulus sagt, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden. Das Evangelium ist die Nachricht von der freien Gnade Gottes, die Verlorene rettet und ihnen ein neues Leben schenkt. Die Ethik, der Einfluss dieser Botschaft auf unser Leben, kommt ja als nächster Schritt. Sie ist nicht unwichtig. Aber das ist nicht die Botschaft des Evangeliums, die Menschen rettet. Evangelium kommt aus dem griechischen Wort euangelion und heißt einfach gute Nachricht. Damals schickte man Boten, wenn zum Beispiel ein Sohn eines Königs geboren wurde. Mit Pauken und Trompeten, die haben das überall verkündigt und die Menschen haben vor Freude getanzt. Oder wenn ein großer Sieg errungen wurde. So soll das Evangelium sein, das wir verkündigen. nicht eine Last von Pflichten und Geboten, die Menschen zu erfüllen haben, sondern eine Botschaft, die die Herzen von Menschen erfreut, ihnen Mut gibt zum Leben. Das ist Evangelium. Und zum Schluss, all das ist Gottes Werk, nicht unser Werk. Die letzten beiden Verse in unserem Predigttext sind eine große Ermutigung, gerade für die, die an sich selber zweifeln und sich für unfähig halten, anderen Menschen das Evangelium zu erzählen. Da heißt es, denn Gott, der da sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass die Erleuchtung entstünde zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, auf das die überschwängliche Kraft von Gott sei und nicht von uns. Da ist die Rede von einer überschwänglichen Kraft, die Gott in unsere Herzen hineinschenkt. Aber ich finde das ganz toll ausgedrückt. Paulus geht ja zurück auf den Bericht der Schöpfung, wo Gott durch sein Wort das Licht geschaffen hat. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Und so geschieht es heute genau in unseren Herzen, dass Gott dieses Wort in unsere Herzen hineinspricht und es wird Licht, es wird hell in uns. Gott schenkt uns seinen Heiligen Geist, der uns erleuchtet, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Die Wahrheit über Jesus Christus zu erkennen, dass in ihm uns Gottes Angesicht entgegenleuchtet. Wir sind nur irdene Gefäße, mit Fehlern und Macken behaftet. Aber durch uns kann dieses Licht Gottes hindurchleuchten und Menschen erreichen. Es gibt eine schöne Erzählung aus China, die zu diesem Bibeltext vom Schatz in den irdenen Gefäßen sehr schön passt. Dazu passt auch dieses Bild. Eine ältere chinesische Frau hatte zwei große Krüge, mit denen sie Wasser aus einem Fluss holte. Die Krüge hingen, wie in diesem Bild hier, jeder am Ende einer langen Stange, die sie auf ihren Schultern trug. Einer dieser Krüge hatte einen Sprung, während der andere vollkommen in Ordnung war. Der heile Krug behielt das ganze Wasser, das die Frau in ihn hineinfüllte. Am Ende des langen Weges vom Fluss zu ihrem Haus kam der gesprungene Krug dagegen immer nur halb voll an. Und das geschah so 2 Jahre lang hindurch. Die Frau brachte immer nur 1,5 Krüge Wasser mit nach Hause. Der Krug, der voll geblieben war, war stolz auf seine Leistung. Der gesprungene Krug hingegen schämte sich über seine Unvollkommenheit. Nach 2 Jahren, die er als bitteres Versagen empfand, sagte eines Tages zu der Frau am Fluss, ich schäme mich so sehr über mich selbst, weil der Sprung an meiner Seite das Wasser die ganze Zeit auf dem Weg vom Fluss nach Hause herauslaufen lässt. Die alte Frau lächelte. Hast du nicht gesehen, dass auf deiner Seite des Weges Blumen wachsen, aber nicht auf der anderen Seite? Ich habe immer von deiner Schwäche gewusst und darum habe ich diese Blumen auf deiner Seite gesät. Jedes Mal, wenn wir zurückgehen, dann gießt du sie. 2 Jahre lang konnte ich diese schönen Blumen pflücken und damit den Tisch schmücken in meinem Haus. Wenn du nicht derjenige wärest, der du bist, müsste mein Haus ohne diese Schönheit bleiben. Wenn du nicht derjenige wärst, der du bist, kann Gott dich nicht gebrauchen mit all deinen Fehlern und Macken. Gottes Schönheit leuchtet durch uns hindurch, trotz aller Unvollkommenheit. Das Evangelium wird jetzt so, das Evangelisieren, zu einer Art des Seins, zu einem Teil unseres Lebens. Es werden schöne Blumen wachsen dort, wo wir laufen, wo wir Menschen begegnen. Amen.